Herzlich willkommen. Wir wollen uns auf den Weg machen, mit Gott unterwegs sein. Schön, dass ihr so zahlreich und so bald da sind. Wir haben gesagt, wenn es schon voll ist, dann fangen wir an. Mein Name ist Andrew House. Ich arbeite für christliche Fachkräfte und freue mich, ihn durch diese Nachmittagsstunde zu führen. Wir wollen am Anfang einfach gemeinsam ein Lied singen, um uns miteinander einzustimmen auf diese Stunde. Herr, ich komme zu dir, das ist der Nummer 10. Wir wollen fünf Leute hören heute Mittag, die in Afrika und Lateinamerika mit Jesus unterwegs waren. Aber ich möchte ein paar Worte zuerst lesen von Abraham. Er war schon vor vielen Jahren mit Gott unterwegs. Wir kennen die Geschichte, wie er von Gott geprüft wurde. Er sollte mit seinem Sohn auf den Berg gehen und dort bereit sein, das Wertvollste Gott zu geben, was Gott ihm überhaupt geschenkt hat. Und dann kam es ganz anders. Und da steht es in 1. Mose 22. Mose nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf den Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn von Himmel her und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mit deinem einzigen Sohn, mir deinen einzigen Sohn zu geben, würde ich dich segnen. Dein Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne im Himmel und wie die Sandkörner am Meeresstrand. Sie würden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern auf Erden würden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Ganz einfach und doch eine ganz große Herausforderung. Abraham hatte nichts in der Hand. Er hatte auch keine Bibel und er konnte nicht zurückgreifen auf ganz große Erfahrungen von anderen, sondern er hörte auf Gott, ging auf den Weg. Immer wieder, Schritt für Schritt, hat Gott mehr von ihm verlangt. Aber am Anfang war es ganz schlicht und einfach eines Vertrauensschritt. Er ging und hat immer wieder neue Erfahrungen mit Gott gemacht. Und als er diese Erfahrung machte, brachte Gott ihm an den Punkt, wo er sogar bereit war, das Wertvollste und Teuerste, was er hat, Gott zu geben, Gott anzuvertrauen. Und Gott sorgte vor. Gott gab alles, was Abraham brauchte. Und dann heißt es, und weil du bereit warst, das zu geben, wonach ich gefragt habe, wird ich dich segnen. Setze ich dich zum Segen ein. Nicht nur für dich, sondern für wem? Für alle Völker, für alle Menschen. Natürlich war die Herausforderung für Abraham riesig. Das war eine enorme Frage, was Gott ihm gestellt hat. Wir würden nicht alle die gleiche Frage von Gott gestellt bekommen. Aber die Frage ist, bin ich bereit, in Vertrauen auf Gott die Schritte zu gehen, den Gott mir abverlangt. Die Fragen einzugehen, die Wege zu gehen, den Gott mir persönlich. Und genau das ist das, was wir hören wollen heute Mittag. Es gibt viele, wir haben nur 5 heute Mittag, die kommen und berichten, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und sie haben es gewagt. Nicht, weil sie besonders klug waren oder besonders stark waren, begabt waren, nur weil sie gehört haben, Gott will. Und sie waren bereit zu gehen und sie haben die Erfahrung gemacht. An jeder Stelle hat Gott vorgesorgt, hat Gott gegeben. Sie haben Gottes Segen empfangen und viele sind durch ihren Einsatz zum Segen gekommen. Wir wollen aber zuerst einen Bericht von Christine Stern hören. Christine war mit CFI, christliche Fachkräfte, in Südsudan. Sie will uns erzählen aus ihrem Einsatz dort. Jetzt hole ich ein paar Bilder hoch und hoffentlich sind sie dann zu sehen.
Hoffentlich ist es dunkel genug.
So, das darfst du selber schauen.
Okay. Das erste Bild habe ich gewählt, mit Gott unterwegs zu sein. Den ersten Satz muss ich loswerden. Es ist einfach gut. Im Leben prinzipiell mit Gott unterwegs zu sein, und da spielt es erstmal noch gar keine Rolle, wo das ist. Ob hier in Deutschland oder wie hier auf der Straße im Sudan. Es ist eine neu gemachte Straße. Sie wird nur wenige Wochen wahrscheinlich so ausschauen und dann schaut sie ein bisschen anders wieder aus. Ich hatte das Vorrecht, im Sudan zu arbeiten für einige Jahre. Wie hat es angefangen? Ich habe vor circa 12 Jahren gemerkt, dass immer, wenn ich an Sudan gedacht habe, dass es mich einfach bewegt im Herzen, und habe es irgendwann Gott hingelegt und habe mich auf den Weg gemacht, habe mich beworben und habe mich nach einem Jahr dann auch im Sudan gefunden, habe mit Flüchtlingsfrauen gearbeitet und ganz am Anfang die Frage gestellt beim ersten Treffen: Was wollt ihr denn überhaupt? Und dann kam es klar auch die Not hoch in einem Flüchtlingslager, man hat so gut wie nichts. Und dann steht die Leiterin der Frauen auf und sagt: Ja, wir bräuchten alles Mögliche, Zucker, Kaffee, Tassen, aber wir brauchen das Wort Gottes. Wir treffen uns seit 2 Jahren regelmäßig jede Woche und bitten Gott, uns 1 oder 2 Frauen zu schicken, die uns das Wort Gottes erklären. Und deswegen mache ich euch einfach Mut. Ich habe mir damals gedacht, und dann schickt er mich. Aber es war gut dann. Und ich möchte euch mit dem einfach Mut zu machen. Vielleicht gibt es nämlich irgendwo auf der Welt schon Menschen, die Gott bitten: Schick uns doch jemanden, der uns in dieser und jener Situation auch hilft. Ich möchte euch heute einfach ein paar Menschen zeigen, denen ich begegnet bin, und ganz kurz erzählen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Auf dem rechten Pfeil. Da seht ihr ganz rechts Opinia. Sie strahlt und sie ist wirklich eine Stütze in der Frauenbibelstunde geworden. Aber wenn ihr sie da ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gesehen hättet, hat sie ganz anders ausgeschaut. Sie hat sich immer benachteiligt gefühlt in ihrem Leben, und sie war es auch ganz oft. Und sie hatte nie Chancen, wirklich was zu erlernen. Und hat dann eines Tages auch wirklich versucht, ihrem Leben einen Schlussstrich zu ziehen. Und Gott hat es dankbarerweise nicht zugelassen. Und dann danach hat sie gewagt, wirklich Gott voll zu vertrauen. Und hat ganz, ganz viel erlebt, wie Gott sie ermutigt. Und ich fand es schön, dass er mich einfach mitgebrauchen konnte. In dem, wie wir miteinander sprechen, aber vor allem, wie wir auch miteinander gebetet haben. Da seht ihr Jocelyn. Sie kam zu uns, kam gerade zur Kirche, wie Bibelstunde auch war. Total durcheinander, zerfahren, nicht so schön ordentlich wie auf dem Foto mit ihrem Sohnemann. und sie spricht mit jemandem, den wir nicht sehen, den wir nicht hören können. Und man merkt, sie wird angegriffen. Sie verteidigt sich ständig, total unter Druck. Und wir haben dann auch viel miteinander gebetet. Und im Nachhinein erzählt sie, dass sie ganz oft angegriffen wurde und dass sie gesagt hat, sie möchte zu Gott gehen, zum Pastor und beichten und Gott um Vergebung bitten. Und die Stimme hat ihr immer wieder gesagt, sie ist zu schlecht. Sie ist zu schlecht, Gott kann ihr nicht vergeben. Aber Gott hat sie frei gemacht. Und sie arbeitet jetzt in einem der Waisenhäuser als Krankenschwester. Und nicht nur das. Sie bringt die Frauen, die auch dort arbeiten im Waisenhaus, jeden Tag zusammen zum Gebet. Da haben wir Florence, auch eine ganz feine, liebe Frau, immer da, ganz ehrgeizig, alles lernen, was ihr irgendwie in die Finger kommt, aber vor allem auch diese Heißhunger, Gottes Wort zu verstehen, Gott nicht nur zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, sondern interessiert ist, wie dieser Gott ist und mit dem wollt ihr leben. Und es ist so viel Hunger in ihr auch gewachsen, dass sie von dem, was sie mit Gott erlebt hat, weitergeben wollte, dass sie es als erstes ihren Kindern gelernt hat. Das, was sie da in der Bibelstunde gelernt hat, hat sie weitergegeben. Und dann hat sie schon ihre Kinder angeleitet, dass die es auch weitergeben können. Das sind drei Frauen, die, wenn ihr sie das erste Mal gesehen hattet, so ganz schüchtern, also die sich null gewagt haben und wo ich einfach im Laufe der Jahre merken durfte, wie Gott einfach durch sein Wort, durch seine Gegenwart in ihre Lebenssituationen hineinspricht. Ich denke, so wie es ihr wahrscheinlich aber auch in euren Lebenssituationen kennt. Dann noch ein etwas anderes, eher typisches Bild. Manchmal geht es eben und schön und einfach, aber es gibt auch andere Straßen. Und da weiß man nicht, bleibt man stecken, bleibt man nicht. Es gibt Schwierigkeiten auf dem Weg. Aber irgendwie kann man immer durch, kann man auch wieder raus, wenn man festgesteckt ist. Gott hat ganz oft geholfen, und zwar nicht nur in der ganz effektiven Situation in der Pfütze, sondern auch in anderen Situationen, wenn es mal um Einsamkeit ging oder wenn man kulturell nicht mehr gewusst hat, was man noch machen soll. Gott hat oft Weisheit und Liebe einfach geschenkt, dass es weitergegangen ist. Da hat er mich einmal ganz stark ermutigt. Im ersten, ich kam 2005 in den Sudan, das zweite Mal, das war gerade, wie der Frieden anfing. Und eigentlich war alles sehr demotiviert. Keiner hat wirklich dem Frieden geglaubt. Es wurde nichts verändert. Keiner hat irgendwas verschönert oder verbessert. Man hat so richtig gemerkt, eigentlich denken sie, morgen geht's wieder zurück zum Krieg. Das ist das, was sie kennen ihr ganzes Leben lang. Und dann kamen noch viele andere zusätzliche Schwierigkeiten, vergiftete Kühe, verbrannte Duckels, Choleraausbruch, der Präsident ist im Helikopter abgestürzt. Also ein schwerer Schlag nach dem anderen auch für dieses Land, das gerade in Frieden reingekommen ist. Und ich habe, weil ich es geschenkt bekommen habe von Gott, diese Liebe für die Menschen gehabt, hat es auch mich nach unten gedrückt. Es war für mich nicht leicht auszuhalten, wie Leute, die mir wichtig sind, einfach durch so viel Schweres auch durchgehen müssen. Und dann habe ich diesen Baumstumpf gesehen und habe mir gedacht, eigentlich ein schönes Bild für den Sudan. War einmal ein richtig schöner, großer Baum, so wie der Sudan einmal ein richtig schönes Land war. Ist wirklich ein wunderschönes Land. Aber jetzt ist abgehackt, so wie dieser Baum. Und so war meine Sicht. Und irgendwann gehe ich an diesem Baum wieder vorbei und Gott spricht zu meinem Herzen und sagt, schau genauer hin, Christine. Und dann entdecke ich, dass dieses kleine Pflänzchen da rauskommt aus der Mitte des Baumes. Und da spricht Gott nochmal zu meinem Herzen und sagt, und siehste, das ist das Sudan auch. Und keiner kann es rausreißen, wenn ich es nicht erlaube. Ich wusste nicht, was morgen bringt, aber ich wusste, es ist in Gottes Hand. Und so bin ich fröhlich dann auch die nächsten Jahre weitergegangen. Meist fröhlich, manchmal auch traurig, aber immer von Gott getröstet und getragen und ermutigt einfach. Und bin von Herzen dankbar.
Ja, heute ist ein ganz großer Tag im Leben von dieses Land, diese kleine Pflänzlein da, Südsudan. Südsudan darf heute wählen. Es gibt ein Referendum. Und das ist der Tag, auf den so viele Jahre gewartet haben. über 50 Jahre ägyptische und britische Kolonialzeit. Danach kam Khartoum und die arabische Norden, die alles bestimmt haben, auch im Süden, sogar die Scharia-Gesetze durchsetzen wollten, auch für die Christen und Nicht-Muslims im Süden. Darum haben sie gekämpft. Es gab jahrelang Krieg. 30 Jahre lang verschiedene Kriege, Generationen, die im Krieg aufgewachsen sind oder geflohen sind, ein Land gebeutelt in jeder Hinsicht. Und vor 6 Jahren gab es ein Friedensabkommen. Und es gab die letzten 6 Jahre Frieden. Und ein Teil von diesem Abkommen war, dass sie am Ende von 6 Jahren entscheiden dürfen, ob sie weiterhin zum ganz Sudan gehören wollen oder ob sie selbstständig werden wollen. Es gibt, glaube ich, kaum eine in Südsudan, die noch zum Norden gehören will. Heute wird entschieden und heute würden sie sagen, wir wollen selbstständig werden. Wir wollen ein eigenständiges Staat werden. Auch wenn die Voraussetzungen dermaßen schlecht und schwierig sind, das ist egal. Sie wollen ihr eigenes Land führen und die Christen sind mittendrin in dieser Bewegung. Sie sind sehr gefragt, auch von den Regierungen in Südsudan. Die Kirche ist gesuchter Partner und die Christen sind herausgefordert. Sie haben um viel gekämpft und sie haben eine Vision für die Zukunft von ihrem Land. Und sie suchen Hilfe und Unterstützung aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, zum Teil auch von uns. Und ich habe hier ein Blatt austeilen lassen, das sind einige Anliegen, dass wir einfach in diesen Tagen, insbesondere an diesem Tag, an Sudan denken und für dieses Land beten, für diese Menschen. Jetzt werden wir auch etwas von Sudan hören. Der Martin Mischnich war seit über 20 Jahren im Einsatz für Jesus in Ostafrika und ganz besonders in den letzten Jahren in Radioarbeit. Und sie haben in den letzten paar Jahren in Sudan einige Radiosendemasten aufgebaut, einen Dienst aufgebaut und er möchte uns aus dieser Arbeit etwas berichten.
Ich habe mal einen Missionseinsatz mitgemacht für ein halbes Jahr und ich denke, es ist ja nicht schlecht, einen Missionseinsatz mitzumachen. Und dann bin ich da unten in Afrika hängen geblieben nach diesem Missionseinsatz, als ich gesehen habe, wie offen das Land da unten ist. Und vor allen Dingen, wenn man da unten hängen bleibt, dann braucht man ja eigentlich auch noch mehr. Man kann ja nicht nur da unten hängen bleiben. Ich bin seit 34 Jahren da unten in Afrika unterwegs, als ich gesehen habe, wie offen das Land da unten ist. Und ich habe es nicht bereut, zurückgekommen zu sein. Und wenn ich so zurückblicke und denke, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur hersagen ließest, ganz und gar, vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Und da sind so viele Sachen im Rückblick, ist alles viel einfacher. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt schwierig ist. Denn wenn wir mal im Epheser 2 nachlesen, im Vers 10, da steht, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken in Christus Jesus. Wir sind sein Werk. Und was sollen wir tun? Die Werke tun, die er zuvor bereitet hat. Ist eigentlich doch relativ einfach. Wir sind sein Werk und wir brauchen nur die Werke tun, die er gemacht hat. Und so viele Leute, also wir haben damals so Lastwagen auf dem Landweg darunter nach Afrika gefahren. Und dann haben wir evangelisiert. Und die Leute waren offen, die haben die Hände gehoben. Und ich denke, so einfach kann das doch gar nicht sein. Wir haben weit offene Türen gehabt. Und ich weiß, wie schwierig das war, in Deutschland mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und dann habe ich später da unten meine Frau auf dem Missionsfeld kennengelernt. Und das ist auch ein Vorteil, wenn man seine Frau auf dem Missionsfeld kennenlernt. Die braucht man erst gar nicht zu überzeugen, mitzukommen. Die war ja schon da unten. Also auch eine Deutsche. Und dann haben sie uns in den Kongo geschickt für 17 Jahre. Und da kann ich mich an eine Begebenheit erinnern. An den Morgen, als wir losgefahren sind als Team. Da hat uns unser Missionsleiter reingeholt und wir wollten über das Budget sprechen, über den Haushalt, wie das Geld weiterlaufen soll. Und dann fragte er mich, ey, möchtest du, dass ich zu Gott bete, dass er mich segnet, dass ich dir das Geld geben kann? Oder möchtest du selber beten? Und ich war in dem Moment so irritiert, da habe ich gesagt, irgendwie, der will ja mit dem Geld gar nicht raus. Ah, nee, da kann ich auch selber beten. Und gut, dass ich das gemacht habe. Da sind wir losgefahren, also jetzt nicht ohne Geld, aber wir haben Gott gebeten. Ich denke, bin mal gespannt, wie lange wir mit dem Geld durchkommen. Und wir sind losgefahren mit zwei jungen Leuten. Ich habe den einen jungen Mann heute Morgen hier noch im Zentrum getroffen. Und dann sind wir 17 Jahre im Kongo geblieben, haben dann eine riesige Arbeit aufbauen dürfen mit 75 Mitarbeitern später für diesen zentralafrikanischen Bereich. Und dann kam der Krieg und dann war alles weg. 400 Soldaten bei uns auf dem Gelände, Schießereien im Wohnzimmer, eine Sache. Und dann fragt man sich, was soll das alles? Und dann auf einmal erinnert man sich an Hiob. Da heißt es, der Herr hat's gegeben. Das kennen wir heutzutage. Ich lebe im Segen, der Herr hat's gegeben. Preis den Herrn. Aber steht denn da wirklich? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und wenn ich dann überlege, dass wir damals alles frei gekriegt haben, wir haben gebeten. Und Gott hat es uns geschenkt. Wir haben Lastwagen am Laufen gehabt, die 70 Mitarbeiter, Radiostation, alles Mögliche. Und dann auf einmal ist man Flüchtling, alles weg. Und in so einer Situation hat Hiob gedankt, haben wir auch lernen dürfen. Und dann hat sich eine Radioarbeit daraus entwickelt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Radio. Aber Gott kann einem die Leute schenken, wenn man da ist und die Ideen hat. Wenn man da ist. Was erwartet Gott von seinen Knechten? Dass wir alles wissen, dass wir alles können? Ich denke, Gott kennt uns doch besser, wie wir selber. Er weiß doch, was wir machen können. Und dann haben wir diese Radioarbeit im Vertrauen angefangen. Und wir haben heute 6 Radiostationen in Kenia am Laufen. Wir strahlen ein Gebiet ab, christliche Radiostationen, so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Früher sind wir von der Mit-der-Digune-Arbeit alle 3 Jahre in ein Dorf gekommen und haben da gepredigt mit unseren Lastwagen. Also die Lastwagen sind immer noch unterwegs. Und jetzt sind wir 24 Stunden rings um die Uhr, haben ein Gebiet größer wie die Bundesrepublik Deutschland, 6 Radiostationen, 4 Studios. In der Zwischenzeit hören die Experten von uns, was wir früher als Experten angesehen haben. Die haben uns gefragt, können wir uns helfen im Sudan? Und jetzt möchte ich nur ganz aktuell berichten, im letzten Jahr, 2009 und 2010, haben wir 3 Radiostationen aufgebaut im Südsudan. Eine unten in Torit, eine in Avil, das ist Darfur. Ich weiß nicht, ob ihr von Darfur gehört habt, da ist es kritisch unterwegs zu sein. Aber mit dem Radio können wir die Leute erreichen. Und vor ungefähr 6 Wochen kriegte ich einen Brief. Die Radiostation, die läuft erst ein Jahr. Können wir die Radiostation nicht weiter ausbauen? Können wir nicht den Radiosender verstärken? Weil die Leute sind so offen fürs Evangelium. Menschen kommen zum Glauben in dieser Situation. Ein anderer Sender unten läuft. Einen anderen haben wir aufgebaut in Nasir. Da war ich selber dabei. Wenn man dieses Flüchtlingsdrama da oben im Sudan sieht, das ist ja gar nicht so, ob die Leute freiwillig zurück wollen nach Hause. Die werden in der Wüste abgeladen. Wirklich in der Wüste. Und dann sind die da oben traumatisiert. Und Hygiene, überhaupt keine Vorstellung. Während die Leute mit einem sprechen, es gibt auch keinen Busch, wo man hinterm Busch gehen kann, um seine Sachen zu verrichten. Das wird da alles in aller Öffentlichkeit. Und dann auf einmal hat man die Gelegenheit, da oben zu predigen. Welche Möglichkeiten? Und dann frage ich mich, wer bin ich überhaupt in der ganzen Sache? Und viele unserer Freunde, die sagen, ach, ihr seid immer noch in Afrika. Ja, die wissen überhaupt gar nicht, wo in Afrika. Das ist so, als ob man hier in Deutschland jemand sagt, hier von Stuttgart, ja wisst ihr, wenn ihr die nächste Radiostation aufbauen wollt, der fahrt hier in Stuttgart los an Moskau vorbei, im Ural soll das sein. Aber ich meine, wir haben natürlich alles Asphaltstraßen, hier ist ja kein Problem. Aber das sind riesige Gebiete, wo wir sein können. Und gerade jetzt zuletzt haben wir noch wieder eine Radiostation aufgebaut in Südtansania. Möglichkeiten. Und wenn ich dann überlege, dass Gott mich dazu gebraucht, was eine Möglichkeit. Dann kann man schon fast meinen, man hat es im Griff. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Verheißungen. Wir haben Zusagen. Und deswegen wollen wir auf Hoffnung sehen, auch gerade im Sudan, wo wir heute über den Sudan sprechen. Und mit Radio können wir die Leute erreichen. Aber im Griff haben wir es nicht. Ich reise jetzt am Dienstag wieder aus. Aber wir wissen gar nicht genau. Meine Frau ist im Endstadium vom Krebs. Aber wir reisen aus. Wollen mal gucken. Das ist eine ganz spannende Zeit für uns. Können damit für beten. Aber wir wissen, dass seine Verheißungen wahr sind und dass wir losgehen. Ich könnte noch viel erzählen. Wir haben Gelder gekriegt. Drogenarbeit, Alkoholarbeit, das poppt nur so auf. Über 100 Hilfsgruppen vom Blauen Kreuz sind entstanden, in den Slums und überall. Und auf einmal kriegen wir Geld, um ein Hospital aufzubauen. Von der Fernsehlotterie in Norwegen. Ist das nicht klasse? Wenn wir treu sind an dem Platz und wir stehen da, ja, und jetzt auf einmal sucht man Mitarbeiter. Ich arbeite ja gar nicht da. Da sucht ich Mitarbeiter. Dann sucht man einen Bauleiter. Aber wenn man den Bauleiter nicht bezahlen will, wie macht man das, wenn man die Architekten nicht bezahlen will? Wir wollen ja kein Geld von Afrika wieder hier hochbringen. Und da möchte ich nur sagen, in den letzten 6 Wochen habe ich einen Bauleiter gefunden. Er ist mit seiner Frau unterwegs, zu der Wochenendfreizeit, lassen für sich beten. Ich hatte Unruhe, ich schreibe ihm E-Mail, er fühlte sich getroffen, Februar reist er aus. Ein Hauskreis trifft sich jetzt im Oktober. Da sagt eine Innenarchitektin zu ihrem Hauskreisleiter, ja, wie kann Gott uns gebrauchen, wir als Innenarchitektin und du als Architekt in der Arbeit Gottes. Ich rufe ihn am Mittwoch an, ich sage, Michael, können wir uns nicht helfen, ich brauche ein Modell für eine kleine Klinik, wir wollen eine Klinik in Afrika bauen. Und sagt er, dann haben wir unseren Auftrag schon. Ah, nee, ich möchte keine Aufträge ergeben, ich wollte nur mal anfragen. Nee, sagt er, du glaubst gar nicht, wir haben am Montag im Hauskreis gebetet, dass Gott uns einen Auftrag zeichnet. Heute ist Mittwoch und wir haben unseren Auftrag schon. Sag mal, wer macht euch eigentlich die Zeichnung für das Hospital? Ich sage, ich habe mich noch gar nicht getraut zu fragen. In der Zwischenzeit habe ich die Akten bei mir fertig. Es ist interessant, mit Gott unterwegs zu sein. Und es sind ja nur, wir sind sein Werk und es sind die Werke, die er zuvor bereitet hat. Und jetzt wollen wir mal spannend zugucken, was sich da oben im Südsudan entwickelt. Wie weit und wie lange die Türen da oben auf sind oder aufbleiben. Und die wollen wir einfach nutzen. Wir können noch weiter erzählen.
Ich möchte, dass wir jetzt einige Minuten nehmen, um für Sudan und Südsudan zu beten. Jetzt in dieser Runde ein Land, wie wir gehört haben, ganz große Hoffnung hat und ganz große Träume und ganz große Möglichkeiten und doch, wie wir gehört haben, sehr viel vermisst, weil 30 Jahre Krieg gehen nicht an ein Volk spurlos vorbei. Die Kirche sieht ihren Auftrag, aber findet die Mitarbeiter nicht, die in der Lage sind, es alles umzusetzen. Es ist toll, dass eine Radio aufgebaut wird und Mitarbeiter sind dort, aber es sind wenig. Und ich denke, da haben wir einen gewissen Auftrag, dahin zu gehen, wie wir von Christine gehört haben, die bereit sind zu investieren in Menschen, damit sie befähigt sind, damit sie in der Lage sind, das zu verwirklichen, das umzusetzen, das zu leben, was Gott in ihrem Herzen gesetzt hat. Gott hat seine Gemeinde in diesem Land. Es ist eine ganz große Gemeinde und sie braucht unsere Hilfe, aber auch unser Gebet, auch für die Regierung. Die Regierung ist offen gegenüber Christen und dass das so bleibt und dass die Christen dann auch gebraucht werden, um dieses Land wieder neu aufzubauen. Beten für Christine und ihre Arbeit und die Menschen in Je, für Martin. Er arbeitet mit Diguna. Diguna hat noch viele und verschiedene Mitarbeiter in Südsudan und auch in ganz Ostafrika, dass wir einfach für seine Ausreise, für seine Frau beten. Wenn 2, 3 Leute einfach die Freiheit haben, laut mit uns zu beten und die andere still vor sich hin, dann beten wir jetzt gemeinsam für dieses Land und ich schließe mit einem Gebet. Ja, Herr Jesus, wir haben gehört, wie du geführt hast, Menschen von hier in einem Land wie Sudan zu führen, um sie dort gebrauchen zu können. Das ist etwas, was du schon von vornherein gesehen hast und geplant hast. Du kennst dieses Land gehört dir. Die Menschen in Südsudan, die sind deine Kinder. Und wir bitten, dass du dieses Land in eine neue Freiheit führen möchtest, dass sie auch eine Möglichkeit haben, ihr Leben neu zu gestalten, aber dass sie als deine Kinder und als deine Gemeinde einfach Raum bekommen, um wirklich leben zu können, um wirklich im Glauben wachsen zu können. Du siehst, was sie für eine Not haben, für einen Bedarf haben. Du kannst dafür sorgen. Du weißt, wie du diese Nöte und diese Menschen begegnen kannst. Aber lass sie in diesen Tagen, wo sie ihre Freiheit zum ersten Mal richtig erleben, einfach tiefe Freude haben und dankbar sein für alles, was sie in dir bekommen. Segne du dieses Land Segne du die Mitarbeiter von Tikuna und viele andere, die dort im Land unterwegs sind. Lass deinen Namen verherrlicht werden im Sudan, zu deiner Ehre. Amen. Jetzt singen wir nochmal, bevor wir zwei andere hören wollen aus Lateinamerika, das Lied Nummer 6, Wo ich auch stehe. Wollen wir einen Bericht aus Brasilien hören. Martin Höfer war mit seiner Familie, Frau und wie wir aus dem Bild sehen, einige Kinder, 5 eigene und 2, die dazugekommen sind, solange sie unterwegs waren, seit 12 Jahren am Rande des Amazonas. Da hat er natürlich viel zu erzählen. Martin, wir sind sehr gespannt, was du uns zum Sagen hast.
Also grüßt euch miteinander. Was macht ein Deutscher mit 5 Kindern? Zum Schluss waren 7. Am Rand vom Amazonas im Busch, muss ja verrückt sein. Viele in Brasilien dachten, man ist da, um irgendwie was bei den Indianern zu verdienen. Mit Gott unterwegs, ich danke wirklich für die Einladung zu diesem Thema. Das kann man auch mit Familie sein, auch mit vielen Kindern. Man denkt zwar manchmal, kann man da überhaupt überleben? Geht es überhaupt? Jawohl, das geht. Da möchte ich euch mitnehmen. Eine weite Reise. Wir legen ganz kurz in 8 Minuten 15.000 Kilometer zurück. Aber ihr seid ja fit. Und vielleicht machst du das mal selber später dann auch. Mit Gott unterwegs reisten wir vor 12 Jahren aus. Nicht wegen uns, sondern weil Gott uns gerufen hat, auch meine Frau. Damals waren es 2 Kinder. Wir hängten unseren Job als Bäcker, als Krankenschwester an den Nagel und ging dann los. Und wir erlebten wirklich, wie Gott viele Wunder tut. Ich bin nicht ein studierter Mensch, ich bin mehr ein Praktiker. Ich habe Hauptschulabschluss, einen schlechten, und habe dann Bäcker gelernt. Und trotzdem hat mir Gott geholfen, die Sprache zu lernen, Portugiesisch. Und er hat uns auch dann geführt, ich wusste gar nicht, das Land ist so groß, Brasilien ist 24 Mal größer wie Deutschland. Da gibt es noch um die 240 Indianerstämme. Wo ist jetzt der richtige Platz? Das war dann die nächste große Herausforderung. Und ich bin dankbar, dass Gott uns geführt hat, auf verschiedenste Wege uns auch bewahrt hat mit einem Geländewagen. Also ich lade euch einmal zu so einer Abenteuersafari. Das kriegt man umsonst als Missionar. Okay? Wir erlebten da viele Wunder. Manchmal muss die Frau aussteigen. Also ich hatte Gehilfin, die hilft auch über eine Brücke drüber, damit man nicht falsch lenkt. Wir haben dann den Kontakt bekommen zu der Volksgruppe der Sintalaga, das heißt breiter Gürtel, für die könnt ihr beten, wenn ihr euren Gürtel enger schnallt. Das sind etwa 1300 Indianer und wir wurden eingeladen vom obersten Häuptling, der sagte, mein Volk braucht jemand, der in einfacher Weise ihnen das Wort Gottes weitergibt. Also eine bessere Einladung kann es gar nicht geben. Und er hat dann alle anderen Häuptlinge in 50 Dörfern auf dem 27.000 Quadratkilometer großen Gebiet informiert. Da kommt ein Missionar, der euch eine gute Botschaft bringt. So haben wir erlebt, wie Gott uns eine Tür aufgetan hat, obwohl in diesem Stamm, der schon 60 Jahre Kontakt zu den Weißen hat, immer wieder Missionare vor uns, die waren maximal 2 Jahre, dann sind sie wieder rausgeflogen oder haben aufgegeben und sind gegangen. Nochmal, wir arbeiten unter verschiedenen Stämmen in Brasilien und Paraguay mit der DIPM. Und wie gesagt, das sind die Stationen, wo wir bisher arbeiten, aber etwa 90 Stämme gibt es immer noch, die Jesus nicht kennen, die noch zu keiner Jumiko gehen können und die wirklich aufs Evangelium warten. Wir waren jetzt mehr im Norden, oben wo Pimenta Bueno steht, also in dem Gebiet, da haben wir gearbeitet unter den Sintalagas. Gott hat es geschenkt, dann auch, dass ein Farmer uns 2 Hektar Land umsonst verpachtet hat. Wir konnten bauen, sogar mit einer Baufreizeit von hier, von der Gegend, die rausgegangen ist und das Haus dann gebaut hat. Denn mit den Kindern war es dann auch so, und da müssten ja dann auch in die Schule später. Und da waren wir dankbar, dass wir immer wieder fitte Kurzzeitmitarbeiter bekommen haben, die dann den Unterricht mit deutschen Fernschule gemacht haben. Also Urwaldschule, das war dann auch für die Kurzzeitler Urwaldschule. Also wir laden ein für Kurzzeiteinsatz, das lohnt sich. Es war auch immer nicht immer ganz einfach, oft auch gefährlich. Also zum Beispiel war ich einmal auf dem Klo, ganz friedlich, habe nichts Böses gedacht. Als ich dann die Spülung gezogen habe, da kam aus dem Ring unten eine Schlange raus, eine giftige Shararaka. Ich war froh, dass die erst jetzt rauskam bei der Spülung. Ne? Aber hab dann auch Gott gedankt, dass sie mich nicht gebissen hat, weil diese Schlange sehr, sehr giftig ist. Und wir haben erlebt auch, es war nicht die einzige, es gab immer wieder solche giftige Schlangen. Und von unseren Kindern niemand wurde gebissen. Also wenn du sagst, ich gehe nicht raus, ich habe so Angst vor Schlangen. Gott bewahrt vor Schlangen. Auch in Deutschland braucht man den Schutz dann vor Autoschlangen. Die Indianer in Deutschland, hier in Europa, denkt man, die sind glücklich. Am Urwald, die schießen mit Pfeil und Bogen. Ja, das ist die Zielscheibe, ihr lebendiges Huhn. Wer das schießt, der kriegt es nachher in den Kochtopf, kann es essen. Aber in der Realität ist vieles ganz anders. Die meisten, viele Indianersiedlungen haben Strom, teilweise schon im Festnetz wie bei uns oder mit Stromgeneratoren, haben dann Fernseher, aber die ziehen sich dann alles Mögliche rein, Pornos und Gewaltfilme und die Kinder müssen alles mit angucken. Dem sind sie einfach ausgesetzt. Es geht so weit, dass es Siedlungen gibt, das ist eine Satellitenantenne und zwar für Internet. Also in diesem Dorf, als ich da war, hat aber keiner gewusst, wie das überhaupt funktioniert. Das war ein Projekt, die haben 10 Computer bekommen, mit Modem, mit allem drum und dran. Ich habe dann meinen Laptop hingehängt und konnte dann mit meiner Schwiegermutter über Skype telefonieren. Das hat mir aber auch gezeigt, es kommt vieles auch an Technologie, die haben Handys an rein, aber die sind dem hilflos ausgeliefert und brauchen dringend Hilfe. Wie geht man richtig auch damit um? Die Indianer haben Geld, kaufen Motorräder, haben Autos und das Geld kommt leider oft aus illegalen Geschäften, illegaler Holzverkauf hier. Ich habe mal gefragt, wie das Holz vermessen und jeder Vermesser hat mir eine andere Formel dann gesagt, wie die er mit dem Taschenrechner ausrechnet. Sind dadurch auch vielfach betrogen, es geht sehr viel Geld auch kaputt. Und bei den Sintalagas gibt es eine der größten Diamantenminen der Welt. Das aber illegal abgebaut wird, so sieht es da aus, etwa 200 Kilometer so eine Schneise durch den Urwald durch. Und Die Diamantengräber waren, als es so geboomt ist, vor etwa 6 Jahren, 7 Jahren, da waren über 5000 Diamantengräber illegal im Gebiet drin. Und die brachten dann den Indianern Drogen, Alkohol, es gab ein Bordell direkt an der Mine, es gab sehr viele Konflikte. Also die Sintalarga wurden, seit sie Kontakt haben mit den Weißen, viel betrogen. Dieser junge Mann kam zu uns verzweifelt, er sah über sein Leben nicht mehr hinaus, ist Epileptiker, hat Alkohol getrunken, verunglückte auf einer Brücke mit dem Motorrad, stürzte runter und schlug sich an der Baumwurzel den Kopf auf. Ich habe ihn als Notfall ins Krankenhaus gebracht, also das dauert dann nochmal 3 Stunden mit dem Geländewagen. Aber das Schöne ist, er kam dann immer wieder und hat gesagt, was soll ich denn machen? Ich habe gesagt, du, ich kann dein Leben nicht, ich kann dir nicht helfen, aber Jesus kann dir helfen. Und er hat dann Jesus auch eingeladen. Junge Mädchen heiraten in diesem Alter, sobald sie geschlechtsreif sind. Sie werden erst mal ausprobiert, bis sie schwanger werden, viele. Und dann kann man sie dann wirklich heiraten, weil dann taugt die Frau etwas. Meine Frau, Krankenschwester, aber sie hat dann mit den Frauen angefangen, die Bibel zu lesen und ein Alphabetisierungsprogramm zu machen mit der Bibel. Und das kam sehr gut an. Es haben sich einige Indianerinnen da auch wirklich für Gott geöffnet. Und es entstand ein guter Kontakt. Ich war sehr viel unterwegs, zu Hausbesuchen und war dankbar, dass Gott immer wieder auch geholfen hat. Also so, bis man überhaupt warm wird mit so einem Volk, wo die Weißen bereits Tausende umgebracht haben früher, bis man Vertrauen bekommt, das braucht unheimlich viel Zeit. Aber wir sind dankbar, dass Gott uns geholfen hat in diesen 10 Jahren, wo wir mit dieser Volksgruppe zusammengearbeitet haben. Leider erleben wir momentan gerade, nicht nur bei den Sintalagas, sondern allen in den meisten Stämmen in Brasilien, in Südamerika, dass extreme Sekten reinkommen, Pfingstkirchen, die leider dann ein schmutziges Evangelium predigen. Die kamen auch zu den Sintalagas und waren dann sehr begehrt, weil es wird dann eben der Animismus, die Religion vermischt. Der Pastor ist dann wie so ein Zauberer, weil er die Macht hat zu heilen und prophetisch zu reden. Und da sind die Sintalagas sehr stark drauf abgefahren, haben dann auch zu mir gesagt, du bist ein Prophet des Teufels, du bist ein falscher Prophet. Und es war so eine Krise in den letzten 4 Jahren, wo sie dann sogar sagten, wir wollen deine Hilfe nicht mehr, weil sie dachten, ich sei vom Teufel. Es war so extrem, dass sie unheimlich geschrien haben, hat dann gesagt, wenn man schreit und dann umfällt, dann bekommt man den Heiligen Geist. Und sie haben auch Dämonenaustreibungen ausgeübt an Kindern und haben dabei 3 Kinder totgeschlagen. Deshalb ist mir sehr wichtig geworden, ich kann nichts tun, aber Gott kann etwas tun. Und wir beten, dass Gott Menschen zur Wahrheit führt, nicht zu einer Religion. Religion gibt es in Brasilien fast 5000, sondern dass sie zu einer persönlichen Beziehung mit Gott kommen. Und es braucht Menschen, die ihnen das Evangelium, die Orientierung geben, Christen, die ihnen Gottes Wort lehren und weitergeben. Wir haben unheimlich viel offene Türen da in Südamerika. Dieser Häuptling hat mir den schönen Kopfschmuck gemacht. Er kam vor 2 Jahren, stark 2 Jahren zum Glauben und hat gesagt, ich möchte mit den Drogen und so weiter aufgeben. Er war jetzt bei uns beim Bibelkurs und er gibt jetzt selber Gottes Wort weiter in seinem Stamm, im Nachbarstamm der Saro-Indianer. Wer mag Wildschwein? Also, er organisiert, diese Saro organisieren jetzt auch Gemeindetreffen, wo sie gläubige Indianer aus 5 verschiedenen Stämmen zusammen einladen und dann auch für die kochen, ja, und jagen. Also Wildschwein schmeckt sehr gut, kann ich nur Appetit machen. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf den Romierdorf, auf diesen jungen Indianer. Das ist jetzt das andere Bild. Vorher habt ihr ihn gesehen, ziemlich traurig. Er hat Jesus in sein Leben eingeladen und wurde getauft, vorletztes Jahr an Weihnachten. Aber er lebt sehr starke Kämpfe. Er braucht Begleitung. Nachdem er sich für Jesus entschieden hat, hat er in der nächsten Nacht geträumt, der Teufel kam und sagte zu ihm, warum bist du von mir weg? Wenn du nicht zu mir zurückkommst, bringe ich dich um. Und er hatte gleich 2 Tage später drauf einen Motorradunfall wieder. Ein unheimlicher Kampf, geistlicher Kampf. Und wir merken, da muss man dafür beten, dass sie den Sieg Jesu erfahren, auch in ihrem Leben. Ich war noch letztes Jahr im Frühjahr im Amazonas und habe dort 2 Stämme besucht und gestaunt, einer der Häuptlinge sagte, Martin, schickt uns Leute. Wir wollen jemand haben, der uns die Bibel, in der Bibel Orientierung gibt, weil die meisten können bisher gar nicht lesen und schreiben. Und dann hören sie viel in den Städten von so Sekten, die sagen, Gott hat mir gesagt, du bekommst jetzt einen neuen Toyota, also Prophetie. Aber das stimmt gar nicht. Ne? Ich will auch nicht mit Gott leben, nur wegen einem neuen Toyota, weil der geht ja wieder kaputt. Und Da beten wir wirklich, dass Gott uns Mitarbeiter gibt, die da mitarbeiten. Mit Gott unterwegs, mit Indianern, die ihn angenommen haben als Retter, wie diese Menschen hier, die, mit denen ich 11 Stunden auf dem Boot unterwegs war, in ihre Siedlung und durch den Urwald im Amazonas. Aber das Schöne ist, ich habe mich da absolut nicht ausgekannt. Ja, wir kamen nachts um 11, sind 3 Stunden noch bei Nacht so durch den Urwald gepaddelt. Aber die kamen ans Ziel. Und es war mir auch nochmal so ein Zeichen, ja, Missionar sein, mit Gott unterwegs sein, heißt, sie zu achten, mit ihnen zusammen zu sein, Indianer zu Indianern und ihnen dabei zu helfen, dass das Evangelium auch in die unerreichten Siedlungen kommt. Zum Schluss noch ein Bild. Es gibt viel Finsternis, haben wir gesehen, aber ich habe mich immer gefreut, was Gott uns auch in der Schöpfung zeigt. Wie hier die Sonne gegen die Palme und darum ein Regenbogen. Gott möchte, dass auch diese 90 Stämme, diese Indianerstämme, die Jesus noch nicht kennen, auch mal sagen können, mit Gott unterwegs in Deutschland und anderswo. Vielen Dank.
Ja, mit Gott unterwegs, aber mit Menschen unterwegs. Die Menschen, für die Menschen da zu sein und wir hören, was das bedeutet. Man denkt, liebe Zeit, sowas könnte ich nicht machen. Das hätte Martin sicher nicht zumuten können, ganz am Anfang, als er ausgereist ist. Und da brauchen wir keine Angst zu haben. Gott führt uns Schritt für Schritt und gibt uns die Erfahrung, die wir brauchen, um solche Menschen zu helfen. Aber wir müssen den ersten Schritt machen, sonst kommen wir nirgendwo hin, auch nicht mit Gott. Wir hörten jetzt von Miriam Ile. Sie war jetzt die letzten 3,5 Jahre in Peru. Sie ist relativ am Anfang von ihrem Leben als Missionarin. Und sie ist als Kindermissionarin mit der Organisation Indi Camino in Peru. Und sie möchte uns aus ihrem Leben, aus ihrer Erfahrung, dieses Sprache lernen, Menschen kennenlernen, Kultur kennenlernen. Da hast du sicher einiges erfahren und komm und sag uns, was da für uns wichtig wäre.
Ja, einmal habe ich bei den Bildern wieder Heimweh bekommen, wieder zurück nach Südamerika. Auf der anderen Seite ist mir einfach bewusst geworden, was ich euch auch ein Stück weit weitergeben will. Am Anfang führt ja Gott erstmal dahin, ja. Ihr habt jetzt viele Bilder gesehen von der Missionseinsatz dort. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine Werbung machen. Vielleicht haben einige von euch so eine tolle Flasche. Und ich weiß nicht, was ihr alles machen würdet, um wieder so an eine Flasche zu kommen, wenn ihr sie irgendwo mal verloren haben solltet. Das ist mir passiert. Ich habe ein Praktikum zuerst gemacht, nachdem ich auf Bibelschule war, um mir einmal diese Arbeit in Südamerika, in Peru anzuschauen mit Indi Camino. Die hat mich natürlich gefragt, ja, wir bieten dir da an, wir hätten da eine Stelle als Kindermissionarin, aber für mich war klar, ich brauche gar nicht beten, ich mache mein Praktikum und dann gehe ich wieder zurück in Deutschland, weil da ist es doch so angenehmer. Und dann kam dieses Erlebnis eben mit dieser Flasche. Ich hatte sie leider vergessen gehabt in Lima und war auf meinem Rückflug. Das heißt, ich hatte noch einen Tag Zeit und dann ist mir eingefallen, oh, da muss ich stehen. Das Problem, Lima ist keine Kleinstadt und auch kein kleines Dorf, sondern eine riesen Millionenstadt und ich war dummerweise auf der anderen Seite von dieser Stadt, aber ich wollte sie wieder haben. Und so habe ich dann zu Gott gesagt, ich gebe dir eine Chance. Ich und Weltmission, da weiß ich, das funktioniert nicht, aber ich würde sie gerne wieder haben und ich möchte das einfach jetzt mal hier hinlegen. Ich bekam noch von der Missionarin einen kleinen Stadtplan. Ich weiß nicht mal, wie das irgendwie funktionieren könnte mit so einem Ding da. Und sie sagte mir noch die Farbe, hier in dem Bus musst du einfach unten einsteigen, 1,5 Stunden durch Lima und dann hast du dann diese Straße gefunden, wo die Flasche steht. Okay, ich habe gebetet, habe gesagt, also ich bin gespannt. Gott, ich lasse mich jetzt da drauf ein. Ich will jetzt wissen, gehst du da jetzt auch mit? Bin so runtergegangen zur Straße, habe da gewartet. Ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie die Farben des Busses da an mir vorbei rauschten. Irgendwann kam eine Frau und sagte, ach, steig doch hier in den Bus. Und ich habe das dann auch komischerweise gemacht. Sie hat sich neben mich hingesetzt und hat gesagt, ja, wo willst du denn hin? Okay, sie hat gesagt, ja, einfach 1,5 Stunden kannst du an die Uhr gucken, da musst du an die Straße kommen und so. Es war sehr ermutigend. Aber ich habe gedacht, okay, ich weiß ja, wie die Adresse heißt, wo ich wieder zurück muss, ja. Und dann saß ich und sie hat gesagt, sie geht auf den Markt, 5 Minuten, steigt sie aus dem Bus und ja, aber sie stieg nicht aus. Und dann fragte ich nach 10 Minuten, ich dachte, sie wollten aussteigen. Nein, sagt sie, es kam ein Ehepaar in den Bus, das hat gemeint, du musst mit da mitfahren. Und so ist diese Frau 1,5 Stunden mit mir durch Lima gefahren, wir haben die Flasche abgeholt, ist mit mir nach Hause gefahren, unterwegs einen Abstecher beim Markt gemacht, um dafür sie einzukaufen. Und dann stand ich wieder vor der Tür. Und ich war mir sicher, ich und Weltmission, das funktioniert nicht, aber Weltmission, Gott und ich könnte funktionieren. Und so kamen dann ein paar Schritte mehr hinzu und das Praktikum war leider nicht nur ein Praktikum, sondern der Anfang für meine Arbeit, die ich jetzt dort mache. Ich bin mit Indi Camino am gleichen Ort, wo ich das Praktikum gemacht habe, im Amazonas-Tiefland. Da ist der Fluss noch Ucayali, später weiter im Norden wird es der Amazonas. Und bin dort tätig als Kindermissionarin. Das heißt konkret, ich darf Kindermitarbeiter ausbilden unter Indianern, in verschiedenen Indianerstämmen. Wir haben dort im Tiefland allein 40 verschiedene Sprachen. Und jedes Mal werde ich dazu herausgefordert, du musst unsere Sprache lernen. Da kommst du mit zu uns und ich muss dann immer sagen, es tut mir leid, ich habe noch so viele andere Indianerstämme zu besuchen, es geht leider nicht. Das heißt, mit Übersetzung versuche ich dann die ganzen Kurse eben weiterzuleiten und ich merke über die Zeit, die Kurse, die ich geben durfte und auch Mitarbeiter zurücklassen konnte, die fähig sind, die Leute, die nach 2 Jahren noch in der Kinderarbeit stehen, die Kinderstunde, Sonntagsschule machen, sind alles Leute, die schwer geprüft sind, die Anfechtungen haben, weil eben ihre Familie sagen, wir, wenn jemand krank wird, wir gehen zum Zauberer, zum Schamanen. Wenn Jesus uns nicht sofort nach dem ersten Gebet gesund macht, haben wir noch eine zweite Chance, der Schamane. Und so werden diese Menschen sehr, sehr hart geprüft, ihr Leben mit Jesus eben zu leben, zu gehen. Was heißt das Nachfolge? Und gerade solche Mitarbeiter, die 2 Jahre, wo ich das jetzt eben sehen durfte, mit da fest und treu diese Arbeit tun, verlieren Kinder, wo Kinder sterben. Jesus hat sie nicht gesund gemacht. Und dann erzählen sie einem mit Tränen in den Augen, wie dieses Kind vorher noch gesagt hat, Mutti, mach dir keine Gedanken, sing einfach für meine Geschwister das Lied und bet jetzt für meine Geschwister. Ich weiß, wo ich hingehe, nämlich zu Jesus. Und dann, als sie mir das als treue Mitarbeiter so erzählte, habe ich zu ihr gesagt, schau mal, es ist traurig, ein Kind zu verlieren. Ich habe keine Kinder, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber dein Kind hat gewusst, wo es hingeht. Du hast es ihm vorgelebt, du hast es ihm erzählt. Und was Schöneres, wenn ein Kind stirbt, kann es doch gar nicht geben, zu wissen, wohin es geht. Und so sie mit dir zu begleiten, durch den Alltag, durch das Schöne, aber auch durch die schweren Zeiten an der Seite zu stehen, das ist so eine Herausforderung, wo ich mir auch jetzt für den zweiten Turm das wünsche, mit an ihrer Seite zu leben, auch gerade wie du das gesagt hast, mit der Zivilisation. Ganz schwierig für manche, ihren Weg da zu finden, mit Gott unterwegs zu sein, zu erleben, wie Gott weiter Türen aufmacht, Menschen auch hilft, auch immer mit der Wasserflasche weiter unterwegs, weil dort ist es ziemlich heiß. Ja, das ist mein Wunsch auch für den zweiten Turm dort, Menschen da, Indianer zu stärken, dass sie dranbleiben und nicht wieder zurückgehen zum Schamane. Und mein Wunsch auch für euch, probiert das aus. Mit Gott unterwegs ist immer spannend. Man muss sich drauf einlassen.
Zeulenroder, da kommst du her. Ja. Wo liegt das? Das sagt mir gar nichts.
Das ist das thüringische Vogtland. Da bin ich gebürtig und komme daher in der Nähe von Gera.
Und wie kommt man von Zeulenroda in den Urwald in Peru? Also wie hat es angefangen?
Oh, das ist sehr, 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 sehr lange Geschichte. Ich mache es ganz kurz von Anfang. Ich war in sehr, zur DDR-Zeit bin ich in die Schule gegangen noch. Ja. Dann hat Gott da den Mauerfall da noch eingebaut, damit das überhaupt möglich war. Und ich hatte ein Problem als Indianerfreak. Ich habe sehr viele Indianerbücher gelesen. Mein Opa hat dann nachher, dem fand das nicht so toll, weil ich dann, anstatt mit ihm zu reden, wenn ich zu Besuch war, stand ich dann mal mit dem Buch und musste immer das Buch lesen. Mhm. Und er hat damals ziemlich ernst zu mir gesagt, ich war damals 12, und hat gesagt, also weißt du was, die Indianer, die glauben nicht an Gott, sondern eben, ja, sie leben mit Geistern und so und ich sollte eben da aufpassen. Und da habe ich gedacht, ja, aber Opa, ich muss das wissen, wenn ich groß werde, werde ich Missionarin. Und irgendwie, ich habe es dann wieder vergessen, mein Opa nicht, er hat sich das danach im Herzen irgendwie getragen. Und als ich dann auf Bibelschule ging und er aber dann schon tot war, dann hatte er meiner Oma gesagt, also wenn das soweit ist, dann helfen wir auch per Finanzen.
Ganz toll. Ja. Solche Geschichten stehen hinter jedem Einzelnen, der hier heute erzählt. Es lohnt sich, auf sie persönlich zuzugehen. Einfach das Gespräch suchen. Es gibt sehr viel mehr aus dem Persönlichen, was man erzählen könnte. Ich habe sie einfach nicht genug Zeit gelassen. Aber such sie auf. Die sind nachher hier vorne oder eben auf dem Stand bei der Ausstellung. Es lohnt sich. Vor allem zu hören, das sind nicht Superleute. Das sind einfach Leute, die Schritte gewagt haben mit Gott und mit Gott unterwegs sind und Gott erleben und merken, wie Gott sie zurüstet für den Aufgabe, den er jeden Einzelnen stellt. Das Leben als Missionar ist sehr einfach. Es bedeutet Verzicht. Es bedeutet, sich auf was ganz anderes einlassen und ganz besonders auf Gott einlassen. Und das ist, denke ich, für uns in dieser Überfluss, in dem wir leben, sehr schwer vorstellbar. Ich war im November in Sudan und habe dort zwei junge Menschen, die einem Jahr ihr Leben dort verbringen. Und im Gespräch haben sie gesagt, es ist ganz toll hier. Man muss sehen, wie sie leben. Also sowas von einfach und mit allem Möglichen, was es einfach so vor Ort gibt, aber sehr wenig, was es hier gibt. Und sie haben gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir auch ohne das Viele, was wir zu Hause haben, sehr gut leben können. Und das würden wir nie vermissen wollen. Aber sie müssten sich erst mal den Schritt wagen, um diese Erfahrung zu machen. Den Überfluss, in dem wir leben, ist für uns eine große Gefahr. Es verführt und es verdirbt unsere Seele, es verdirbt unser Leben und es ist große Aufmerksamkeit geboten. Und einfach, man muss nicht in den Amazonas oder nach Afrika gehen. Man kann selber innerlich anfangen zu sagen, ich passe auf, ich bin bereit zu verzichten, ich lebe einfacher, um meine eigene Seele zu bewahren, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Als ich in Sudan war, habe ich eine Mitarbeiterin getroffen, die ist seit über 10 Jahren in Sudan unterwegs. Sie wohnt in einem Haus, 3 Meter auf 3 Meter. Und sie ist glücklich. Und sie hat ein Bett aus Bambuholz und einen Schreibtisch auch aus Bambuholz. Und in der einen Ecke ist die Dusche. Und der Vorhang ist weg und ihre ganze Sache sind unter dem Bett. Und das Einzige, was irgendwie an Westen denn erinnert, ist eben ihre Computer. Ohne Computer kommt sie denn auch nicht aus. Aber auf diese kleine Fläche, also nicht jeder muss so einfach leben. Und das hat sich Ulrike wahrscheinlich nicht gedacht, als sie ausgereist ist. Aber sie kann in diesem Umfeld jetzt leben und sie kann sehr gut leben. Und Gott gebraucht sie und setzt sie doch ein. Sie ist geführt worden und hat diese Erfahrung gemacht. Und das möchte jeder von uns ermutigen, so einen Weg zu gehen. Es muss nicht im Ausland sein, aber mit Gott diesen Weg zu gehen. Jetzt wollen wir noch mal singen. Ein Lied Nummer 4, ein Leben gegeben. Wir wollen die Gelegenheit geben, und ich betone die Gelegenheit geben, ein Opfer einzulegen. Es gab die Gelegenheit heute Morgen, nicht jeder war da. Und wenn jemand sagt, ich war heute Morgen nicht dabei, möchte jetzt aber doch etwas geben, dann ist jetzt die Gelegenheit, solange wir singen. Da gehen Bäcker durch den Reihen und leg einfach ein, was jeder gerne machen möchte. Einfach zu vergewissern, nachher bei der Schlussveranstaltung werden eine ganze Reihe von Mitarbeitern, ich denke sicher ein paar von hier, werden vorne stehen, sie werden ausgesandt und die ganze Opfer von heute wird für die Einsätze von diesen Mitarbeitern eingesetzt. Also nichts wird abgezogen für die Kosten von heute, das wird von der Ludwig-Hofacher Vereinigung getragen im Ganzen. Also einfach vielen Dank für alles, was Sie geben. Sie unterstützen damit die Mitarbeiter, die heute ausgesandt wurden. Martin Phillips war in verschiedenen Ländern unterwegs, in Palästina, Kenia und in den letzten 6 Jahren in Burundi. Burundi ist ein ganz kleiner Staat in Zentralafrika. Da muss man dann genau hingucken, um es zu finden. Aber ein Land, der auch sehr viel Not erlebt hat, aber in dem es sehr viele Christen gibt, die Kirche sehr stark ist, und auch Ausbildung von Pfarrer und Pastoren brauchen. Martin war die letzten 6 Jahre als Bibelschullehrer tätig und er möchte uns aus dieser Arbeit, diesem Einsatz berichten. Martin.
Ja, hallo. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Das zweite Mal auf einer Jumiko nach mehreren Jahren. Ich möchte mich zuerst mal entschuldigen, dass ich so spät kam. Ich war in einer anderen Veranstaltung noch, aber ich habe auch den Saal gefunden. Ja, unterwegs mit Gott. heißt ja das Thema auch hier. Wenn Missionare rausgehen in ein fremdes Land, dann ist es sehr häufig ein Krisengebiet oder ein ehemaliges Kriegsgebiet. Oder es ist einfach betroffen von unsäglicher Armut, mit der man zurechtkommen muss. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir Menschen so die Tendenz, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen oder auch schwierige Fragen beiseite zu legen. Und wir als Christen noch mal obendrauf sagen dann, ach, da wird der Herr sich schon drum kümmern. Der Herr wird mir da schon helfen. Und wir versuchen manchmal, solche schwierigen Fragen auszublenden. Es ist wahr, der Herr hilft uns, wenn wir unterwegs sind, in Schwierigkeiten, in Gefahrensituationen. Und davon werde ich gleich ein Zeugnis geben, weil ich da öfter in schwierige oder brenzlige Situationen kam. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich diesen Fragen stellt, auch in einer Vorbereitung. Ich weiß nicht, wer alles hier vorhat, einmal in die Mission zu gehen, einen Kurzzeiteinsatz zu machen. Ich hoffe, dass es recht viele sein werden. Und ich möchte euch ermutigen, euch solchen Fragen zu stellen und sich selbst solche Fragen zu stellen. Was ist, wenn vor meinen Augen jemand umgebracht werden soll? Wie reagiere ich, wenn ich ein Leben retten kann, aber dabei meins riskiere? Was tue ich, wenn ich 100 Leben retten kann, aber dabei meins riskiere? Ist da ein Unterschied oder ist das die gleiche Sache? Wie reagiere ich, wenn es meine Familie betrifft? Ich selbst bin noch Single, aber wenn meine Frau bedroht wird oder umgekehrt der Mann bedroht wird, wenn die Kinder bedroht werden? Was tue ich, wenn alle anderen Weißen, alle anderen Missionare, jetzt zum Beispiel in Afrika rede ich von Weißen, ausgeflogen werden und ausreisen und diese Empfehlung gesprochen wird? Kann ich mich noch Pastor nennen oder Hirte nennen oder bin ich ein Mietling, wenn ich abreise und die Leute, für die ich verantwortlich bin, allein lasse? Das sind ganz wichtige Fragen, die man sich stellen muss, denn ich bin überzeugt, dass Gott umso mehr uns hilft und die richtige Entscheidung gibt, wenn wir uns diesen Fragen gestellt haben. Natürlich werden Situationen auf uns zukommen, die wir uns nie vorstellen können. Also ich war mit der Situation einmal konfrontiert, dass Leute Lösegeld forderten für die verschwundene Mutter meines Arbeiters, die angeblich gekidnappt war. Und wir standen vor der Situation, wenden wir uns an die Autoritäten, die können da aber nichts machen, die machen auch nichts, zahlen wir da einfach ein Lösegeld, fordern wir ein Lebenszeichen und so weiter. Da weiß man nicht vorher, wie man das machen soll, wenn man nicht ein spezielles Training hatte, was ich nicht hatte. Aber Gott schenkt Weisheit und Gnade in solchen Situationen. Mit Gott unterwegs zu sein, das habe ich ganz praktisch erlebt. Ich habe einen Besucher eines Sonntagsnachmittags nach Hause fahren müssen mit dem Motorrad. Wir sind rechtzeitig im Hellen losgefahren. Burundi hat 13 Jahre lang einen Bürgerkrieg gehabt und viele Waffen sind immer noch in der Bevölkerung. Die wurden nie wirklich abgegeben. Und diese Waffen werden halt für Raubüberfälle genutzt und so weiter. Die Leute verdienen sich damit halt ihr Geld bei all dem Elend und der Armut. Wir sind im Hellen noch losgefahren, ich habe ihn noch absetzen können. Er hat mich auch mit einem Segenswunsch entlassen, dass ich heil ankommen möge. Wer aber schon mal in der Nähe des Äquators war, weiß, wie schnell die Nacht fällt, wie schnell es plötzlich dunkel wird. Da wird man wirklich von überfallen. Auf dem Rückweg, 15 Kilometer von zu Hause, ich beeilte mich auf dem Motorrad. Es war inzwischen Nacht. Ich komme um eine Kurve über einen kleinen Hügel rüber und sehe deswegen erst im letzten Moment wirklich die Straßensperre, große Felsbrocken, schön über die Straße verteilt. Eine Vollbremsung auf dem Motorrad ist auch nicht immer ratsam, wenn man nicht ein professioneller Fahrer ist. Also bin ich ausgewichen zur Seite und dabei über einen Baumstamm gesprungen. In der Luft ging mir der Motor aus. Ich landete hinter der Straßensperre und wusste, ich sitze in der Falle. Jetzt versuchen, das Motorrad anzukriegen. Das ging nicht. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann begann die Spannung zuzunehmen. Auch ja, die Angst. Jeden Moment müssen jetzt hier die Banditen rausspringen und mir alles abnehmen oder ich weiß nicht, was passiert. Schließlich, es war keine BMW, es war ein chinesisches Modell, schließlich sprang das Motorrad aber an. Und in dem Moment kamen sie auf mich zu mit einer Maschinenpistole im Anschlag und was ich sonst noch sah, so Knüppel in der Hand und forderten mein Telefon als allererstes. Ich saß auf dem laufenden Motorrad. Die Versuchung war da, weiterzufahren. Aber wer weiß, was mir passiert. Und dann habe ich das erlebt, was ich gerade gesagt habe. Gott hilft uns und Gott schenkt uns Weisheit und schenkt uns vor allem einen unglaublichen Frieden, der wirklich höher ist als alle Vernunft. Er hat mich völlig ruhig gemacht. Ich kann wirklich sagen, da war keine Angst, da war keine Aufgeregtheit. Ich war völlig ruhig und habe klar gedacht. Ich habe dann mit ganz ruhigen Bewegungen, um ihn nicht zu reizen, um ihn nicht zu ängstigen, dass ich vielleicht eine Waffe habe, in meine Innentasche gefasst, ihm mein Handy ausgehändigt. Dann kam das Geld dran. Ich habe immer zwei verschiedene Geldbeträge in den Hosentaschen, so dass man es nicht sieht, also kein Portemonnaie. Ich weiß immer genau, welche Geldbeträge ich wo habe. Habe also aus der rechten Hosentasche erstmal 2.000 Franken ihm gegeben. Das war natürlich nicht genug. Er wollte mehr, dann kam aus der linken Hosentasche noch 10.000 raus. Dann kamen die Sachen dran. Er kam dann auf mich zu, schlug mich leicht mit dem Gewehrkolben und begann mir dann den Rucksack vom Rücken zu ziehen. Das ging aber schlecht, weil ich eine Motorradjacke anhatte. Das heißt, er zog mich mit Motorradjacke und Rucksack fast vom Motorrad. Und auch da habe ich dann ihn beruhigt und gesagt, sachte, mein Freund, wir schaffen es schon. Ganz ruhig. So, er war dann auch ruhig. Ich habe dann selbst den Rucksack abgelegt und die Jacke ihm gegeben. Da waren leider Hausschlüssel drin, alle Papiere vom Motorrad, Fahrerlaubnis und so weiter. Weiteres Geld. Und wahrscheinlich konnte er nicht Motorrad fahren. Jedenfalls machte er mir dann klar, ich soll damit weiterfahren. Als ich dann weiterfuhr, erst nach ein paar hundert Metern, da kam dann die Aufregung. Da begann ich wirklich buchstäblich auf dem Motorrad zu zittern. Ich habe dann andere Leute getroffen, die Sperre von der anderen Seite gesehen hatten mit Autos und mit dem Rückwärtsgang sich retten konnten und die Polizei schon benachrichtigt hatten. Und ich erfuhr dann später von der Polizei, dieser Räuber, Anführer dieser Gruppe, der war erst wenige Tage vorher aus dem Gefängnis ausgebrochen mit einer Bande von 40 Leuten und machte die Gegend unsicher und hatte genau eine Woche vorher an derselben Stelle zwei Menschen umgebracht, genau eine Woche nach meinem Vorfall an derselben Stelle einen Mann erschossen und überhaupt viele Leute auf dem Gewissen durch Raubüberfälle. Gott hat mir die Ruhe geschenkt und die Weisheit geschenkt, mit ihm umzugehen, dass ich ja, heil alles überstanden habe und diese Sachen alle, die ich verloren habe, die sind alle ersetzbar. Ein Schloss kann man ausbauen, eine Fahrerlaubnis kann man wiederbekommen und eine Motorradjacke. Eine andere Situation war, dass ich in einer Gegend war, bei einem Jugendgottesdienst, ich die Nacht da verbringen musste. Ich bin kaum im Haus, in einem heimischen Haus, in burundischen Lehmhütte mit einer dünnen Wand, als draußen vor dem Haus das Gefecht losging zwischen Rebellen und der Armee. Und für 40 Minuten lag ich auf dem Fußboden, die Hände über dem Kopf, aber auch mit einer Ruhe, die unerklärlich ist. Die ist nicht in mir. Ich bin eigentlich ein Typ, der eher ungeduldig ist. Als Kind war ich sehr jähzornig. Das ist nicht meins, sondern Gott schenkt die richtigen Sachen und ist mit uns auf dem Weg. Draußen vor dem Haus wurden 5 Leute erschossen, darunter auch ein Priester, der einfach in das Sperrfeuer reingeriet, also da gar nicht zu suchen hatte. Ich habe Bewahrung erlebt und vor allem diese Ruhe erlebt. Ich könnte sicher viele andere Geschichten erzählen von meiner Arbeit. Ich bin dort an einer Bibelschule, wie ihr gehört habt. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich bin da seit 6 Jahren. Ich darf sehen, wie Gott junge Leute ausbildet, benutzt, die dann als erstes Mal als Religionslehrer an die Gymnasien gehen, Jugendliche unterrichten, Jugendgottesdienste organisieren und dann später Pastoren werden, in der Kirche gebraucht werden, evangelisieren. Das ist für mich immer wieder die größte Bestätigung meiner Arbeit, wenn ich diesen Leuten später begegne in den Orten, wo sie eingesetzt werden und ich höre von ihrer Arbeit. In meinem Schulbetrieb ist vieles auch Alltag. Also Mission ist nicht nur Abenteuer und solche Überfälle und solche dramatischen Szenen, wie ich gerade beschrieben habe. Da ist viel Alltag drin, wie in Deutschland. Aber es kommen diese schwierigen Sachen und Gott ist wirklich mit uns. Ich bin mir sicher, jeder von uns kann das hier so bestätigen, der draußen war. Burundi ist ein Land, was immer noch in einer großen Krise steckt. Nachkriegszeit, also wie gesagt, sehr viel Unruhen. Politisch immer noch ist es unruhig. Man hört sehr wenig von diesem Land. Viele Leute fragen mich, ist das was zu essen, wenn sie von den Namen zum ersten Mal hören. Wenn ihr davon hört, betet bitte für dieses Land. Die Christen dort fühlen sich oft vergessen, weil sie vergessen sind in der Welt. Es ist leider so. Aber die Kirche ist stark und also in Zahlen. Was fehlt, ist Ausbildung. Was fehlt, ist Jüngerschaft. Was fehlt, ist auch ein christliches Leben, eine christliche Ethik in der Familie, in den Gemeinden und so weiter. Und da bin ich froh, dass ich da in den letzten Jahren helfen durfte. Und in einer Woche fliege ich wieder zurück mit einem neuen Vertrag in der Tasche. Es geht also weiter. Ich bin froh, dass ich da weiter bleiben kann und dass ich auch auf eure Gebete zählen darf. Und vor allem zum Abschluss wünsche ich euch von ganzem Herzen wirklich auch die Erfahrung dieses unbeschreiblichen Friedens Gottes und die Gegenwart wirklich von Jesus Christus, dem Friedenfürsten, auch in den Situationen hier im Alltag, in Deutschland, Arbeitsplatz, in den Schwierigkeiten, denen wir auch hier begegnen. Gott ist überall der Gleiche und wir dürfen die gleichen Erfahrungen überall mit ihm machen. Gott segne euch.
Vielen Dank, Martin. Ja, investieren in Leute, Ausbildung, es braucht Zeit, bis man dann wirklich in der Lage ist, das zu machen. Aber es ist so wichtig, dass Christen in jedes Land so geschult sind, so sie so gut auskennen im Wort Gottes, dass sie in der Lage sind, in ihrem Leben, in ihrem Gebiet, wo sie sind, zu überlegen, wie sollen wir als Christen hier leben? Es gibt sehr viele Fragen und sie sind immer wieder anders. Aber man braucht diese Grundlage im Wort Gottes, um das zu machen. Und deshalb, Mitarbeiter wie Martin sind notwendig. Da braucht man sehr viel länger Vorbereitung, um so einen Einsatz machen zu können. Aber man sucht auch Leute, die bereit sind, sich auf mehrere Jahre ihr Leben zur Verfügung zu stellen, damit das heute noch weiterhin möglich ist. Ich bedanke mich sehr für das Kommen, für alles, was ihr hier gehört habt. Und wie gesagt, es gibt die Gelegenheit, mit denen, die gesprochen haben, heute Mittag persönlich zu reden. Es gibt nachher bis 17 Uhr in der Ausstellung noch die Möglichkeit, Sie an Ihrem Stände zu treffen und auch an der andere Stände zu gehen. Nach diesem Einheit gibt es um 15.30 Uhr die Schlussveranstaltung. Wenn man hier rausgeht, die Treppe runter und hier links bis zum Ende der Flur, da links ist eine große Halle ohne Stuhl und dann steht man einfach da und da werden die Mitarbeiter ausgesandt, die in die nächsten 6 Monate ausreisen würden. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für Martin und seine Frau und die Kinder, für diese Tür, die du geöffnet hast, für diesen lieben Indianer in ihren ganzen Not, dass du so eine geschickt hast, ganz bewusst, dass sie geholfen werden, dass sie von dir hören. Rüste du Martin und seine Familie aus, wenn sie neu ausreisen, wenn sie dann neu hingehen, dass du sie gebrauchst. Danke auch für Miriam. Danke für das, was sie gelernt hat und gesehen hat, erlebt hat, für diese offene Tür in Peru. Danke, dass es möglich ist, die Kinder dein Wort nahe zu bringen. Rüste du sie auch aus für diese Aufgabe, dass sie auch persönlich erleben darf, diese großartige Bestätigung, du bist da und du gehst mit ihr und dass du sie gebrauchen möchtest zum Segen für nicht nur die Kinder, sondern die Familien von den Indianern. Wir danken auch für Martin, danke für seine Bereitschaft, sich in so einem Land wie Burundi rufen zu lassen, für seine Treue, danke für die vielen Stunden, die er unterrichtet hat, wo man nicht viel sieht, aber doch viel geschehen darf im Leben von diesen jungen Menschen. Danke für die vielen Jugendlichen, die offen sind für dein Wort, zu denen er reden darf. Danke, dass du in diesem Land wirken möchtest. Herr, wir danken für dein Reden in unserem Leben. Lass uns hören. Gib uns ein Herz, der offen ist und bereit ist, auf dein Reden einzugehen. Segne du, so wie du Abraham gesegnet hast. Führe du, so wie du Abraham geführt hast, und verherrliche du dich in unserem Leben heute und in die kommenden Tagen und Wochen. Wir bitten im Namen Jesus. Amen. Auf Wiedersehen. Nächstes Jahr wird es sicher auch Yumiko geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen.